Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon heute Theo Gers und damit guten Abend zu knapp einer Stunde kompakter Information über das, was heute wichtig war. So viel vorweg, es war eine Menge los. Da ist der Weltklimarat. Er hat heute jedem, der es hören oder auch nicht hören will, man denke da an bestimmte Minister hierzulande, noch einmal regelrecht eingehämmert. Die Treibhausgasemissionen müssen runter, und zwar schnell. Unser wichtigstes Thema heute. Auch wichtig, die gestern in der Schweiz erzwungene Notübernahme der Schweizer Skandalbank Credit Suisse durch die UBS. Ob damit eine neue Finanzkrise nochmal vermieden wurde und wie es jetzt weitergehen kann, dazu ein Interview mit dem Schweizer Finanzjournalisten René Zeyer. Wir schauen nach Moskau. 4,5 Stunden haben Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping bei dessen Besuch in Moskau miteinander gesprochen. Mit Sicherheit auch über Putins Krieg in der Ukraine. Morgen reden beide weiter. Der Westen hält unterdessen der Ukraine weiter die Stange. Auch das ein klares Signal. Die EU will 1 Million Granaten für die Ukraine kaufen. Sie, die EU, hat heute aber auch 7 Milliarden Euro eingesammelt. Und zwar für die Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien. Und, auch wichtig, Schock für die französische Regierung und Präsident Macron. Nur 9 Stimmen über dem Durst, wie man so schön sagt, haben beide am Ende noch gehabt und damit ein Misstrauensvotum in der Nationalversammlung denkbar knapp überstanden. Damit zu unserem ersten Thema, der Klimakrise. Die Wissenschaftler des Weltklimarats haben den Ernst der Lage heute mit einem einfachen Bild beschrieben. Die Menschheit steht auf verdammt dünnem Eis und es wird immer dünner. Und deshalb müssen ab jetzt und ohne weitere große Diskussionen die Treibhausgasemissionen runter. Jan-Friedrich Wilms berichtet.
1,5 Grad Erderwärmung. Maximal. Das war das erklärte Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Ein Ziel, das laut dem Synthesebericht des Weltklimarats immer schwieriger zu erreichen sein wird. Denn statt zu sinken, steigt der CO2-Ausstoß derzeit, so die IPCC-Expertinnen und Experten. Sollen die 1,5 Grad nicht schon 2030 überschritten werden, müsste die Hälfte der Emissionen im Vergleich zu 2019 eingespart werden. Die Klimazeitbombe ticke, so UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Allerdings...
Aber der heutige IPCC-Bericht ist auch eine Anleitung, wie die Klimazeitbombe entschärft werden kann. Er ist ein Überlebensratgeber. Es zeigt sich, dass das 1,5-Grad-Ziel erreichbar ist, aber es wird einen Quantensprung im Klimaschutz brauchen.
Ein Quantensprung, der allen Ländern und allen Wirtschaftssektoren einiges abverlangt. Guterres Forderungen für die Zeit nach 2030, nichts weniger als die Netto-Null bei den Emissionen der Industrieländer bis 2040. Für die aufstrebenden Nationen immerhin bis 2050. Klimagerechtigkeit nennt sich das Konzept, nach dem die Reichen mehr leisten sollen, damit die Armen die Folgen der Klimaerwärmung nicht weiter ausbaden müssen. Laut Synthesebericht lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Regionen, die besonders starke Effekte des Klimawandels befürchten müssen. Bis zu 3,6 Milliarden Menschen also, deren Leben und Lebensgrundlage in Gefahr ist. Eine Entwicklung, die sich schon jetzt beobachten lasse, so das Hilfswerk der katholischen Kirche Miserior. Deren Klimaexpertin Annika Schröder erinnert an die jüngsten tödlichen Folgen der Erderwärmung.
Wir sehen gerade wieder nach dem schrecklichen Zyklon Freddy, der Madagaskar, Malawi und Mosambik getroffen hat. Wenn ein Wirbelsturm nach dem nächsten in immer größere Heftigkeit mit immer stärkeren Regenfällen auf ein Land trifft, dann fehlt am Ende schlicht die Luft, um Wiederaufbau zu betreiben und sich von diesem Schock zu erholen.
Damit derartige Katastrophen nicht zur Normalität einer entfesselten Klimakrise werden, verlangen Weltklimarat und UN-Generalsekretär jetzt die Zusammenarbeit aller Akteure, auch die der Wirtschaft. Denn auch das macht der Synthesebericht deutlich. In der grünen Wirtschaft liegen auch Chancen. Für gesündere Menschen, die weniger verschmutzte Luft atmen oder in den neuen grünen Jobs. Dass der Ball da nicht ausschließlich im Feld der Politik und der Nationalstaaten liege, ist auch UN-Generalsekretär Guterres eine Anmerkung wert. Er ruft die Geschäftsführer der Öl- und Gasunternehmen auf, Teil der Lösung zu sein.
Sie sollten glaubhafte, umfangreiche und detaillierte Pläne für die Energiewende präsentieren. Diese Pläne müssen deutlich die Geschäftsmodelle aufzeigen, mit denen fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt werden.
Eine Entwicklung, die sich jüngst unter dem Eindruck der Energiekrise allerdings nicht eingestellt hat. Im Gegenteil, wie Miserior Klimaexpertin Schröder kritisiert.
Die begrüßenswerten Fortschritte für den Klimaschutz auf EU-Ebene drohen in Deutschland dadurch zunichte gemacht zu werden, dass mehr Gas und Kohle aus Ländern des globalen Südens importiert werden und sogar direkt in die Förderung neuer Rohstofffelder investiert wird.
Das, so Schröder weiter, sei verheerend für das Weltklima und für die Menschen und die Natur, aus denen diese Rohstoffe stammen. Als der Weltklimarat zum letzten Mal einen vollständigen Synthesebericht veröffentlichte, 2014, war das die Grundlage für das Pariser Klimaschutzabkommen und das darin enthaltene 1,5-Grad-Ziel. Bis heute ein Meilenstein der Klimaschutzvereinbarungen. Vielleicht ist so auch der vorsichtig anklingende Optimismus bei UN-Generalsekretär Guterres zu erklären, als er seine Ansprache zum aktuellen Weltklimaratbericht beendet.
Wir waren noch nie so gut gerüstet wie jetzt, aber wir müssen schneller als Lichtgeschwindigkeit sein. Wir haben keinen Moment zu verlieren.
Die Klimazeitbombe muss entschärft werden durch uns, sprich alle Erdbewohner, Jan-Frederik Willems berichtete. Und damit kommen wir zu einer anderen Zeitbombe, die allerdings am Wochenende erstmal entschärft wurde. Die Betonung liegt dabei auf dem erstmal. Denn gestern Abend wurden in der Schweiz Fakten geschaffen. Die taumelnde Schweizer Großbank Credit Suisse, eine von 30 systemrelevanten Banken dieser Welt, wird zwangsverheiratet mit der anderen großen Schweizer Bank, die es noch gibt, mit dem Erzrivalen, mit der UBS. Und damit die, also die UBS, in den sauren Apfel, der ihr dahingehalten wurde, auch hineinbiss, gab es staatliche Verlustgarantien und Liquiditätszusagen von über 200 Milliarden Schweizer Franken. Wie das heute an den Finanzmärkten ankam, beschreibt Christian Röse.
Eigentlich sollte der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse die Finanzmärkte beruhigen. Doch schon nach Handelsstart stürzten Papiere der Credit Suisse zunächst um mehr als 60% ab. Auch die Aktien anderer Banken fielen teils deutlich. Viele Anleger sind in Sorge, sagt Börsenprofi Robert Halver von der Baader Bank.
Es wird noch dauern, bis das Vertrauen an den Finanzmärkte zurückkommt. Aber entscheidend ist, offensichtlich ist klar, egal, wenn nur irgendwo in der Bankenbranche auch nur ein Streichholz angezündet wird, die Löschzüge der Politik, der Geldpolitik sind da.
Und die sind im aktuellen Fall enorm. Um eine Pleite der Credit Suisse abzuwenden, übernimmt der einstige Konkurrent UBS das angeschlagene Geldhaus. Die Schweizerische Nationalbank unterstützt den Deal mit einer Liquiditätshilfe von bis zu 100 Milliarden Franken. Zunächst bekommt die UBS Garantien vom Staat für Übernahmerisiken. Aktionäre der Credit Suisse gehen jedoch fast leer aus. Sie müssen durch die Übernahme Verluste hinnehmen. Besonders heftig erwischt es Inhaber von sogenannten AT1-Anleihen der Credit Suisse. Ihnen droht der Totalverlust. Weil andere Banken Inhaber dieser speziellen Anleihen sind, ist die Sorge groß, dass es neue Probleme geben könnte. Für Professor Jan-Peter Kranen vom Leibniz-Institut für Finanzforschung SAFE aber zeigt sich das Finanzsystem aktuell als robust.
Die Architektur hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch verändert, in dem weltweiten Finanzsystem, auch im europäischen. Und zwar dahingehend, dass wir jetzt viel mehr Haftungskapital haben, Eigenkapital und diese AT1 eben. Und außerdem haben wir eine Zentralbank, die ihrer Aufgabe einer Zwischenfinanzierung von Banken, die straucheln, gerecht werden kann.
Als robust und stabil bezeichnen auch EZB und Finanzaufsicht BaFin heute das Finanzsystem. Im Laufe des Tages beruhigt das auch einige Anleger. Bankaktien holen ihre hohen Verluste teils wieder auf. Eine andere Sorge aber bleibt, und das ist die vor einer neuen Superbank, die erst recht nicht pleite gehen darf. Denn UBS und Credit Suisse zusammen sind in Zukunft das größte Geldinstitut der Schweiz. Der Verwaltungsratschef Colm Kelleher von der UBS versucht zu beschwichtigen. Diese Transaktion sorgt für finanzielle Stabilität in der Schweiz und schafft einen signifikanten nachhaltigen Wert für UBS-Aktionäre. Für viele Börsenprofis war der Notverkauf der Credit Suisse die richtige Entscheidung. Denn es gehe nicht nur um die Finanzstabilität der Schweiz, sondern weltweit. Ausgestanden sei die Krise allerdings nicht, sagt Arthur Brunner von der ICF Bank.
Die Bankenkrise wird uns, glaube ich, eine ganze Weile beschäftigen. Also 2008 hat es mehr oder weniger ein ganzes Jahr gedauert, bis endlich Ruhe war. Und ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis hier wieder Ruhe einkehrt.
Im Schulterschluss versuchen jetzt die wichtigsten Notenbanken der Welt, darunter die US-Notenbank Fed und die EZB, weiter die Märkte zu beruhigen. Sie wollen mit zusätzlicher Liquidität sicherstellen, dass Banken nicht die Weltreservewährung Dollar ausgeht und versuchen, den Druck abzufedern.
Die Schweizer Großbank UBS muss die taumelnde Credit Suisse gegen ihren Willen übernehmen und die Notenbanken stehen weiter Gewehr bei Fuß, Christian Röse berichtete. Ist damit also eine neue große Finanzkrise erstmal abgewendet durch das Notpaket, das am Wochenende wohl auch auf internationalen Druck hin in der kleinen Schweiz geschnürt wurde? Genau darüber habe ich vor der Sendung mit dem Schweizer Finanzjournalisten René Zeyer gesprochen. Guten Abend, Herr Zeyer. Herr Zeyer, ist die Finanzwelt jetzt wieder in Ordnung, weil man bei Ihnen in der Schweiz der UBS letztlich die Pistole auf die Brust gesetzt hat, damit sie die Credit Suisse übernimmt?
Na, Pistole auf die Brust gesetzt kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil die UBS hat ja die Credit Suisse zu einem absoluten Schnäppchenpreis gekriegt, nämlich für 3 Milliarden Schweizer Franken, während alleine der Börsenwert der Credit Suisse natürlich vor dieser Übernahme noch ungefähr bei 7-8 Milliarden gelegen ist. Also da kann man wirklich nur von einem Discountpreis sprechen. Das eigentliche Problem liegt aber noch ganz woanders, nämlich diese Pressekonferenz von Sonntagabend, die war erfüllt von gebrochenen Versprechen und von Brüchen des Schweizer Rechtsstaats. Das gebrochene Versprechen besteht darin, dass die Schweizer Regierung bei der Rettung der UBS, die musste nämlich auch schon mal gerettet werden, gesagt hat, wir werden nie mehr Notrecht anwenden. Hier wurde ständig Notrecht angewendet, zum Beispiel in dem Punkt, dass die Aktionäre der Credit Suisse, die hatten eine Aktie, die war bis am Freitag Börsenschluss noch ungefähr 1,80 Franken, 2 Franken wert. Und in dieser Pressekonferenz ist der Wert auf 75 Rappen runtergeschnurrt, ohne dass sie dazu auch nur einen Ton sagen dürfen, weil es gibt keine Generalversammlung, mit der normalerweise so eine Fusion abgesegnet wird.
Aber gab es denn überhaupt eine Alternative, die man in der Schweiz hätte ernsthaft erwägen können, zu dem, was am Wochenende passiert ist?
Es gab sicherlich mindestens zwei Alternativen, wie man weiß, gab es ja von den Hauptinvestoren aus der arabischen Welt ein Rettungsangebot. Dazu muss man vielleicht wissen, dass erst vor kurzem eine saudi-arabische Bank mit 10% bei der Credit Suisse eingestiegen ist, und zwar zu einem Kurs von damals noch 4 Franken. Das heißt, wenn das sich so abspielt, hat diese Bank einen ungeheuerlichen Verlust erlitten. Und das rechtsstaatlich Problematische bei so etwas ist, das handelt sich schlichtweg um eine Enteignung, die normalerweise mit rechtsstaatlichen Prozeduren, mit Prozessen und Generalversammlungen verbunden wäre. Und in diesem Fall sagt die Schweizer Regierung einfach, nö, Notrecht, Not am Mann, das überfahren wir jetzt alles, das Geld ist weg.
Nun sind Sie nah dran an den Schweizer Banken, Herr Zeyer. Klären Sie uns auf, was für eine Bank ist da eigentlich mit der Credit Suisse gerettet worden?
Naja, also aus Zürcher Perspektive, und Zürich ist ja nun mal die Bankenzentrale der Schweiz und auch die industrielle Zentrale, war natürlich die Credit Suisse, gegründet von Alfred Escher, dem größten Schweizer Industriellen eigentlich. Der hat den Gotthardtunnel gebaut, dafür wurde die damalige SKA überhaupt erst gegründet. Und damit geht natürlich ein Stück Tradition verloren oder endet, wo man sich also wirklich sagen muss, das ist ungefähr so, wie wenn man das Matterhorn in die Luft gesprengt hätte.
Heißt aber auch, dass die Credit Suisse trotz des klingenden Namens in den letzten Monaten eher einen zweifelhaften Ruf genoss, oder?
Nicht nur leider in den letzten Monaten, sondern man muss schon sagen, in den letzten Jahren. Sicherlich ist dem Debakel von Sonntagabend vorausgegangen, dass das Management der Credit Suisse in den letzten Jahren sich wirklich mit Energie und Anlauf darum bemüht hat, die einstmals wirklich angesehene traditionelle Großbank der Schweiz gegen die Wand zu fahren. Das Einzige, was nie ein Problem war, ist, dass in der ganzen Zeit ungeheuerliche Boni ausgezahlt wurden. Also vielleicht nur zwei Zahlen dazu. In den letzten 12 Jahren hat die Credit Suisse kumuliert einen Verlust von ungefähr knapp 4 Milliarden Euro eingefahren. Und dafür hat sie die sagenhafte Summe von 32 Milliarden Euro an Boni ausgeschüttet. Boni, wohlgemerkt nicht mal Einkommen, Boni.
Sind beeindruckende Zahlen, Herr Zeyer. Bleiben wir noch mal kurz bei der nun zwangsvereinigten Großbank, die nun kommen wird. Die ist logisch noch größer als die beiden Einzelbanken zuvor. Manche sprechen jetzt auch schon von einer neuen Schweizer Monsterbank. Werden die Risiken im weltweiten Bankensystem jetzt noch größer? Also erhalten wir nicht einen noch größeren Akteur, der nun erst recht nicht pleite gehen darf?
Absolut. Wie gesagt, die UBS musste auch schon mal gerettet werden. Und wenn man sich jetzt schreckensgleich vorstellt, dass die UBS nochmal in eine Schieflage geraten könnte, nachdem sie jetzt noch größer geworden ist, als sie damals war, kann man wirklich nur sagen, gute Nacht, liebe Schweiz. Es gibt vielleicht noch einen weiteren Aspekt, der noch nicht so ganz ins Öffentliche durchgerutscht ist. Im Zusammenhang mit dieser Rettung wurden von der Schweizer Bankenaufsicht FINMA mal ganz kurz 16 Milliarden Franken in nichts aufgelöst. Es handelt sich dabei nämlich um ein sogenanntes Eigenkapital Additional Tier 1. Jetzt wird es ein wenig finanztechnisch. Das ist ein zusätzliches Eigenkapital, das in Form von sogenannten KOKOS erworben wird. KOKOS sind Contingent Convertible Bonds. Das sind Zwangsanleihen, die bei gewissen Trigger-Elementen in Aktien umgewandelt werden. Was ist die Idee dahinter? Dadurch können sie dem Eigenkapital zugeordnet werden. Eigenkapital ist das, was die Bank eigentlich haben müsste, aber nur sehr ungern hat, weil das Eigenkapital hat die unangenehme Eigenschaft, wenn man es nicht braucht, wenn es keine Krise gibt, wenn alles normal läuft, liegt es blöd rum, wird nicht verzinst, wirft keine Gewinne ab. Also sollte es so klein wie möglich sein. Und mit diesem zusätzlichen Eigenkapital kann man eben alle Vorschriften erfüllen und trotzdem noch einigermaßen Gewinn damit machen. Das betrug bei der Credit Suisse sagenhafte 16 Milliarden Franken, die schlichtweg mit einem Federstrich auf Null runtergefahren wurden. Das heißt, es gibt jetzt Anleger weltweit, die sich darüber beschweren werden, dass ihnen 16 Milliarden Franken gestohlen wurden.
Dennoch, wenn man sich diese Aktion vom Wochenende anschaut, Herr Zeyer, man bekommt den Eindruck, es war eine Bankenrettung wie gehabt. Also da ist ein Staat, der eine Zwangshochzeit quasi verordnet, der das Ganze mit Garantien absichert. Der Bürger guckt gleichzeitig ohnmächtig zu und bleibt als Steuerzahler dann im Obligo.
Man muss der Gerechtigkeit halber sagen, bei der Rettung der UBS vor 14 Jahren ging es auch um Summen von 60 Milliarden Franken insgesamt. Die sind tatsächlich wieder zurückgekommen. Also es war da nicht so, dass die Steuerzahler da irgendwas draufgelegt hätten. Allerdings ist das natürlich keine Garantie, dass das jetzt sich auch so abspielen wird. Und insgesamt werden da im Moment immerhin Garantien von doch netten 209 Milliarden Schweizer Franken letztlich vom Schweizer Steuerzahler übernommen. Ob er das Geld wieder zurückkriegt, wenn es gebraucht werden sollte, das steht tatsächlich in den Sternen. Und das Problem dahinter ist auch noch, wie in Deutschland, wie in der EU, gab es natürlich nach der Finanzkrise 1 2008, 2009 in der Schweiz eine riesige Gesetzgebung, die eigentlich den Eindruck erwecken wollte, das nächste Mal, wenn sowas passiert, wir haben jetzt Reglemente, wir haben Manuals, wenn eine Bank in Schieflage gerät, dann wird die abgewickelt, dann werden die schlechten Teile abgesprengt, dann haben wir das alles im Griff. Das Einzige, was wir nie mehr machen werden, ist eine Notrechtssituation schaffen. Und genau das ist wieder passiert.
Sagt der Schweizer Finanzjournalist René Zeyer. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zeyer.
Ich danke.
Ja, und das Gespräch mit René Zeyer haben wir vor gut einer Stunde aufgezeichnet. Damit wechseln wir zu einem Thema, das an anderen Tagen auch das Zeug zum Aufmacher hätte. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist heute in Moskau eingetroffen. 3 volle Tage will er bleiben, das ist viel Zeit. Und wohl nur damit zu erklären, dass Russland und China enge Freunde sind und bleiben wollen. Allerdings wird diese nach außen demonstrierte Freundschaft durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine derzeit auch strapaziert. Xi und Putin sprachen heute 4,5 Stunden miteinander. Das ist lange und ein Zeichen, dass der sonst sphinxhafte Xi hinter dicken Kremlmauern möglicherweise Klartext redet, wie es manche im Westen hoffen. Christina Nagel über den ersten von 3 Tagen Xi in Moskau.
Vizepremierminister Tschernyschenko empfing den chinesischen Staatschef am Mittag auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo bei Sonnenschein und blauem Himmel. Erste schöne Bilder von einem Staatsbesuch, von dem in vielerlei Hinsicht Signalwirkung ausgehen soll. Xi Jinping und Putin wollen ein neues Kapitel in den Beziehungen aufschlagen und noch intensiver als bisher zusammenarbeiten. Eine Ankündigung, die im Westen mit Argwohn, aber auch mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen wird. Und so dürfte es kein Zufall sein, dass der Auftakt der eigentlich informellen Gespräche doch öffentlich zelebriert wird. Mit einem kräftigen Händedruck hieß Putin seinen Freund Xi Jinping im Kreml willkommen. Die ganze Welt kokettierte er, sei an China interessiert. Darum beneide er ihn ein bisschen. Von beiden Seiten gab es viel Lob für die Beziehungen, die sich in den vergangenen 10 Jahren rasant entwickelt hätten. Der Warenumsatz habe sich mehr als verdoppelt und es gäbe noch viele gemeinsame Ziele und Projekte, über die man nun ausführlich diskutieren werde. Das gelte, so Putin, auch für die chinesischen Vorschläge zur Beilegung der Ukraine-Krise, mit denen man sich intensiv auseinandergesetzt habe. Peking hatte im Februar ein 12-Punkte-Papier mit allgemeinen Positionen vorgelegt. Natürlich werden wir die Möglichkeit haben, über diese Frage zu diskutieren. Wir wissen, dass sie von den Prinzipien der Gerechtigkeit, von der Berücksichtigung der grundlegenden Paragraphen des internationalen Rechts und der Sicherheit aller Länder ausgehen. Russland, betonte Putin, sei offen und bereit für Verhandlungen. Im Vorfeld hatte der Kreml bereits allerdings erklärt, dass man die Gelegenheit nutzen wolle, um der chinesischen Führung noch einmal Moskaus Standpunkt nahezubringen. Aus russischer Sicht sind Verhandlungen nur möglich, wenn die Ukraine die so wörtlich neuen geopolitischen Realitäten anerkenne. Gemeint sind die völkerrechtswidrigen Annexionen, sowohl von der Krim als auch von 4 weiteren Gebieten in der Ukraine, eine Position, die für Kiew nicht annehmbar ist. Offen blieb bisher, ob der chinesische Staatschef Vorschläge mitgebracht hat, die über das 12-Punkte-Papier hinausgehen. Xi Jinping blieb wie in seinem Gastbeitrag im russischen Amtsblatt der Rassiskaja Gazeta auch in seinem Auftaktstatement eher vage. Unsere beiden Länder bemühen sich momentan sehr, sich zu entwickeln, zu prosperieren. So haben wir uns zum Ziel gesetzt, das chinesische Modell zu modernisieren. Russland hat sich auch große Ziele gesetzt. Ich bin sicher, dass wir die Ziele durch mehr Zusammenarbeit und engere Partnerschaft erreichen werden. In welchen konkreten Bereichen man wirtschaftlich, militärtechnisch und strategisch künftig intensiver zusammenarbeiten will, wird sich vermutlich erst morgen zeigen bei den offiziellen Gesprächen.
Der chinesische Präsident Xi Jinping bei Wladimir Putin in Moskau, Christina Nagel, berichtete. Das Kontrastprogramm zu diesem Besuch wurde derweil in Brüssel gegeben, wo die EU-Außen- und Verteidigungsminister in einer gemeinsamen Sitzung heute beschlossen, die Europäische Union wird 1 Million Granaten kaufen. Nicht für sich bzw. ihre Mitgliedstaaten, sondern für die Ukraine, die dringend mehr Munition braucht, um Russland weiter standzuhalten. Wie diese Munitionshilfe funktionieren soll, erklärt Klaus Remme.
Wir haben eben unterschrieben, sagte die österreichische Verteidigungsministerin Claudia Tanner am frühen Nachmittag und ihr estnischer Amtskollege Hanno Pevkur ergänzte:
It seems that it is a good day today.
Es scheint ein guter Tag zu sein, so Pevkur. Beide Minister sprachen über den politischen Beschluss, als EU gemeinsam zusätzliche Munition zu beschaffen und in die Ukraine zu liefern. Österreich trägt die Einigung trotz der Neutralitätsverpflichtung mit und will das Programm für die Aufstockung eigener Bestände nutzen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte einen 3-Säulen-Plan vorgelegt, mit der die Ukraine zunächst aus Beständen der westlichen Partner versorgt werden soll, dann über den Einstieg in die gemeinsame Produktion und mittelfristig durch den Aufbau neuer Produktionskapazitäten. Für die ersten beiden Säulen sollen jeweils 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt werden. Hanno Pevkur konkretisierte die heutige Einigung auf der Zeitachse.
The timeline is very simple. In 12 months, Ukraine needs to get 1 million rounds.
Ganz einfach, in den nächsten 12 Monaten benötigt die Ukraine 1 Million Geschosse. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius äußerte sich ähnlich und bezeichnete die gemeinsame Beschaffung als Neuland.
Jetzt der Startschuss für konkrete Schritte, Finanzierung, Koordinierung und dann eben Beschaffung. Ziel muss sein, das hat absolute Priorität aus meiner Sicht, dass noch in diesem Jahr eine nennenswerte Zahl von entsprechender Munition in die Ukraine geliefert wird.
Noch bedarf es detaillierter Vereinbarungen. Mehrere Beschaffungswege scheinen möglich. Finanziert aus dem Topf der sogenannten Europäischen Friedensfazilität könnte die EU für Mitgliedsländer Aufträge aushandeln und abschließen. Einzelne Mitgliedsländer können Aufträge auf nationaler Ebene vorantreiben, solange sich andere Staaten anschließen. Dieser Weg zeichnet sich für Deutschland ab. Berlin will Rahmenverträge für EU-Partner öffnen.
Die ersten Partner, die Interesse haben, einzusteigen, sind Dänemark und die Niederlande. Wir sind aber auch ausdrücklich bereit, für weitere zu öffnen. Unsere eigenen Verträge sind begrenzt, aber wir sind gerade dabei, neue aufzusetzen. Bis Ende März werden wir entsprechende Angebote der Industrie haben und können dann schnell handeln.
Josep Borrell mahnte, seien wir pragmatisch, jetzt kein Kompetenzgerangel, keine Egos. Man brauche schnell und in großen Mengen zusätzliche Munition.
Die Europäische Union kauft Granaten für die Ukraine, Klaus Remme berichtete. Und wir bleiben in der EU-Kapitale Brüssel, schlagen aber auch den Bogen in die Türkei. 6 Wochen ist es her, das Jahrhunderterdbeben im Osten der Türkei und auch in Nordsyrien. Während dort die Überlebenden, deren Häuser und Wohnungen in Trümmern liegen, bei Kälte und Nässe in provisorischen Unterkünften bibbern und bangen, ging die EU auf Geldsuche bei sich selbst und anderen Geldgebern, die der Türkei und Syrien helfen wollen. Heraus kam eine beeindruckende Summe, die aber angesichts der Schäden nur ein Anfang sein dürfte, weil weitere Hilfen folgen müssen. Aus Brüssel, Timo Götschke.
Excellencies, ladies and gentlemen, we will now be opening the pledging session.
Die Sitzung ist eröffnet. So Johan Forssell, schwedischer Minister für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Nach und nach bittet er die einzelnen Konferenzteilnehmenden auf, ihre Spendensumme zu verkünden. Neben den EU-Mitgliedstaaten sind bei der Geberkonferenz für die Türkei und Nordsyrien unter anderem auch Nachbar- und Partnerländer der EU und zahlreiche humanitäre Organisationen in Brüssel vertreten. Nach knapp 3 Stunden kann Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin und Mitgastgeberin der Konferenz, die Spendensumme verkünden.
I'm very happy.
Ich bin sehr froh, verkünden zu können, dass die internationale Gemeinschaft heute starke Solidarität gezeigt hat. Und ich möchte allen Spendern für ihre großzügigen Spenden und Beiträge danken. Die EU-Institutionen und ihre Mitgliedstaaten haben heute 3,3 Milliarden Euro zugesichert. Und insgesamt, mit dem Beitrag der internationalen Gemeinschaft, stellen wir 7 Milliarden Euro für die Menschen in der Türkei und Syrien bereit. Die EU-Kommission allein beteiligt sich mit mehr als 1,2 Milliarden Euro am Wiederaufbau und der humanitären Hilfe in den Erdbebengebieten. Die Bundesregierung verdoppelt ihre finanzielle Unterstützung auf 240 Millionen Euro. Der türkische Staatspräsident Erdogan, der zuvor per Video zugeschaltet war, bedankte sich für die internationale Hilfe und Solidarität und bezifferte die Gesamtschäden in seinem Land.
İlk hesaplamalarımıza göre depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin
Wir haben vorläufig errechnet, dass die Kosten der Zerstörung des Erdbebens 104 Milliarden Dollar erreichen werden. Es ist unmöglich für ein Land allein, unabhängig seiner Wirtschaftslage, so eine enorme Zerstörung schultern zu können. Der wirkliche Kampf beginnt jetzt. Hunderttausende Gebäude, darunter zahlreiche Wohnhäuser, aber auch Schulen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, sind zerstört. Deswegen steht der rasche Wiederaufbau bei dieser Geberkonferenz im Fokus, bei der die Vision Build Back Better ausgerufen wird. Das heißt, Erdbebensicherheit und Nachhaltigkeit sollen bei den Neubauten im Mittelpunkt stehen. Für Außenministerin Baerbock steht der Wiederaufbau auch an erster Stelle. Allerdings möchte sie auch die Aufmerksamkeit auf Nordsyrien weiter aufrechterhalten.
Wir wissen, dass jetzt der Wiederaufbau zentrale Priorität hat. Auch da unterstützen wir weiter mit Blick auf die Menschen in der Türkei, aber auch mit Blick auf die Menschen in Syrien, die doch noch mal so viel mehr unter diesem furchtbaren Erdbeben leiden, weil das syrische Regime die humanitäre Hilfe gerade zu Beginn nicht zugelassen hat.
Um die humanitäre Hilfe weiter auszuweiten, wird es im Juni eine weitere Geberkonferenz geben. Bei der soll es diesmal aber nur um die Menschen in Nordsyrien gehen.
Timo Götschke fasste das Ergebnis der Brüsseler Geberkonferenz in Sachen Erdbebenhilfe zusammen. Und wie nötig diese Hilfe ist, zeigt eine andere Zahl, die heute von der türkischen Regierung in Ankara bekannt gegeben wurde. Es ist eine traurige Zahl. Uwe Lüb.
In der Türkei ist die Zahl der Toten durch das Erdbeben auf mehr als 50.000 angestiegen. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde AFAD mit. Danach sind 50.096 Menschen ums Leben gekommen. Im angrenzenden Syrien sind es etwa 6.000. Vermutlich wird die endgültige Zahl der Opfer erst feststehen, wenn alle Trümmer beseitigt sind. Über Vermisste gibt es keine Angaben. Anfang Februar hatten im Südosten der Türkei zwei schwere Erdstöße verheerende Schäden angerichtet. Die Erde bebt seitdem immer wieder. Bisher wurden mehr als 16.200 Nachbeben registriert. Sie erreichen teils Stärken von mehr als 4, vereinzelt auch deutlich darüber. Allgemein ist ab der Stärke 5 mit Schäden zu rechnen. Im türkischen Erdbebengebiet sind aber viele Gebäude vorgeschädigt. Immer wieder stürzen noch welche ein. In den vergangenen Tagen kam es im Erdbebengebiet zudem zu Überschwemmungen durch Regen.
Uwe Lüb berichtete. Zurück nach Deutschland. Deutschland hat jetzt ein Aufregerthema weniger, das 24 Jahre seit dem Fall der Mauer vor allem Ostdeutsche als extrem ungerecht empfanden. Die Renten im Osten waren deutlich niedriger als im alten Westen. Nun ist auch das Geschichte. Nun ist zumindest der Rentenwert gleich. Uli Haug.
Die Renten steigen zum 1. Juli im Westen der Republik um 4,39%, im Osten um 5,86%. Dadurch wird die Rentenangleichung Ost ein Jahr früher als geplant erreicht. Laut Bundesarbeitsministerium gilt damit in West und Ost aktuell ein gleich hoher Rentenwert. Die Rentenerhöhungen seien möglich, weil der Arbeitsmarkt in guter Verfassung sei und die Löhne steigen, sagt Arbeitsminister Heil. Grundlage für die Rentenerhöhung ist die vom Statistischen Bundesamt berechnete Entwicklung der Löhne. Allerdings bleibt die Rentensteigerung hinter der Inflation zurück. Nach Ansicht des Bundesarbeitsministeriums ist das aber nur eine Momentaufnahme. Arbeitsminister Heil hat zudem angekündigt, dass das Mindestrentenniveau von 48% über das Jahr 2025 hinaus eingehalten werden soll.
Familien beklagen eine starke Belastung durch die Inflation. Andreas Reuter.
Gerade Familien leiden unter der Inflation. 70% der Eltern sagen, sie belaste die Situation sehr. Fast die Hälfte der Eltern gaben an, sie fühlten sich durch die Preissteigerung in ihrem Alltag stark eingeschränkt. Für Alleinerziehende mit geringem Einkommen ist die Belastung besonders groß. Sie müssten im Schnitt über 7% ihres Einkommens nur für die Preissteigerungen ausgeben. So die Daten, die das Allensbach-Institut für das Familienministerium erhoben hat. Abhilfe erwarten die Befragten vom Staat. Der Umfrage zufolge fordern 70% der Gesamtbevölkerung, die Familienpolitik müsse die Kinderarmut verringern. 75% der Eltern befürworten die geplante Kindergrundsicherung. Deren Einführung ist wegen der Kosten in der Ampel umstritten. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen sieht sich bestärkt. Die Kindergrundsicherung habe für sie Priorität, so Paus in einer Pressemeldung, denn sie könne für Familien ein Sicherheitsnetz schaffen.
Kolumbien ordnet wieder die Bekämpfung von Drogenkartellen an. Die Regierung in Bogota hat die Feuerpause mit den kriminellen Clans aufgekündigt. Anne Herberg.
Er habe die Sicherheitskräfte angewiesen, alle militärischen Operationen gegen den Golfclan zu reaktivieren, schrieb der kolumbianische Präsident Gustavo Petro auf Twitter. Vorausgegangen war ein Gewehrangriff des mächtigen Drogenkartells auf Polizeikräfte. Eigentlich war eine Feuerpause bis Ende Juni vereinbart. Der Clan del Golfo, der seine Mitglieder vor allem aus ehemaligen rechten Paramilitärs rekrutiert, gilt als eine der mächtigsten Drogenorganisationen Kolumbiens. Ihm werden schwerste Menschenrechtsverletzungen wie Foltermord, Vertreibung und sexuelle Gewalt vorgeworfen. Im Rahmen seines Projektes Paz Total, totaler Frieden, hat der seit Juni 2022 regierende Petro allen illegalen bewaffneten Gruppen im Land direkte Friedensverhandlungen angeboten. So laufen derzeit beispielsweise Gespräche mit der ELN-Guerilla, auch mit abtrünnigen ehemaligen Kämpfern der inzwischen bereits befriedeten FARC-Guerilla sollen neue Verhandlungen aufgenommen werden. Ziel ist es, die anhaltenden bewaffneten Kämpfe im Land dauerhaft und nachhaltig zu beenden. Kolumbien leidet seit mehr als einem halben Jahrhundert unter einem bewaffneten Konflikt zwischen linken Rebellen, rechten Paramilitärs und dem Militär. Dabei wurden laut Wahrheitskommission mehr als 450.000 Menschen getötet, Millionen vertrieben. 2016 wurde ein Friedensabkommen mit der größten Rebellengruppe, den FARC, geschlossen. Seitdem hat sich die Sicherheitslage im Land zwar verbessert, Teile Kolumbiens werden aber immer noch von illegalen Gruppen kontrolliert.
Die Bankenrettungsaktion vom Wochenende in der Schweiz war, was Wunder, heute natürlich auch das Thema an der Frankfurter Börse. Dort haben die Anleger erstmal mit einer gewissen Erleichterung reagiert. Claudia Werle.
Das Zusammengehen von Credit Suisse und UBS, keine Liebesheirat, eher eine Zwangsehe, aber immerhin verbunden mit der Chance, dass wir keinen Zusammenbruch sehen wie zu den Hochzeiten der Finanzkrise, als die Lehman Bank pleite ging. Das war 2008. Es hat Jahre gedauert, bis sich die Wirtschaft und die Finanzmärkte von den Folgen einigermaßen erholt hatten. Und heute? Viele Anleger nervös. Der DAX ist mit einem deutlichen Minus in die neue Handelswoche gestartet, kann seine Tagesverluste aber wieder wettmachen und steht zu Handelsschluss mehr als 1% im Plus bei 14.933 Punkten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigt immer wieder, die Banken in der Eurozone seien den jüngsten Turbulenzen gewachsen. Aktien des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall hatten heute ein bemerkenswertes Debüt im DAX. Die Papiere 5% im Plus. Rheinmetall ersetzt den Dialysespezialisten Fresenius Medical Care, der nun im MDAX zu finden ist. Solche Änderungen sind vor allem für große Fondsgesellschaften von Bedeutung, die die Indizes in ihren Portfolios abbilden. Die Feinunze Gold zu Wochenbeginn zwischenzeitlich über 2000 US-Dollar. Das glänzende Edelmetall gilt in turbulenten Zeiten als sichere Wertanlage und das treibt den Preis nach oben.
Die Börse reagiert erstmal erleichtert auf die Bankenrettungsaktion vom Wochenende in der Schweiz, Claudia Werle berichtete. Ein politisches Beben hat es heute auch im ohnehin aufgewühlten Frankreich gegeben, wo die Reformpläne zur Rentenversicherung, vor allem aber auch, wie diese Reform beschlossen wird, sprich über eine Art Notverordnung, viele, viele Bürger gegen Präsident Macron und seine Regierung aufbringen. Heute überstand diese Regierung nur knapp ein Misstrauensvotum in der Nationalversammlung. Aus Paris, Christiane Käs.
Nur 9 Stimmen haben dem Misstrauensantrag einer Gruppe von Zentrumspolitikern gefehlt, um die Regierung zu stürzen. Das nutzt die Opposition als Argument. Marine Le Pen, Fraktionsvorsitzende des extrem rechten Rassemblement National. Der Präsident kann jetzt ganz bestimmt nicht so tun, als sei nichts passiert. Er muss dieses Ergebnis berücksichtigen. Es ist viel knapper als vorhergesagt. Premierministerin Born muss ersetzt werden. Das ist das Mindeste. Wenn Emmanuel Macron das nicht macht, wäre das eine doppelte Ohrfeige für das französische Volk. Die Präsidentin der Nationalversammlung, Yael Braun-Pivet, von der Präsidentenpartei Renaissance, bleibt angesichts des knappen Ergebnisses gelassen. Eine Abstimmung ist eine Abstimmung. Das ist das, was in unserer Demokratie entscheidend ist. Es geht nicht darum, wie stark das Ergebnis ist, sondern um die Entscheidung der Abgeordneten. Die Reform gilt nach dem Scheitern der Misstrauensanträge als definitiv beschlossen. Sowohl der Rassemblement National als auch das Bündnis linker Parteien NÜP wollen aber den Verfassungsrat anrufen, um die Reform für ungültig erklären zu lassen. Jean-Luc Mélenchon, Gründer des extrem linken La France Insoumise, gibt sich kämpferisch. Es kommt gar nicht in Frage, jetzt klein beizugeben. Man kann sich nicht 2 Jahre seines Lebens stehlen lassen durch 9 Stimmen reiner politischer Umstände. Wir müssen mit Streiks und Demonstrationen erreichen, dass das Gesetz zurückgezogen wird, weil wir es durch eine normale Abstimmung in der Nationalversammlung nicht erreichen konnten. Die Regierung musste bei dem Misstrauensantrag um die Stimmen von Les Républicains bangen. Bis zuletzt war unklar, wie viele der konservativen Abgeordneten der eigenen Parteilinie folgen und den Misstrauensantrag ablehnen. Aurélien Pradier, Wortführer der Abweichler, stellt nach der Entscheidung fest: Das ist ein schwerer Moment für die Demokratie. Der Präsident ist verantwortlich dafür, die Nation wieder zu vereinen. Ich glaube nicht, dass er ignorieren kann, was passiert. Premierministerin Elisabeth Borne erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, sie sei entschlossen, die nötigen Veränderungen für das Land weiterhin durchzuführen. Nach einer emotionalen Debatte in der Nationalversammlung hatte sie kurz vor der Abstimmung über den Misstrauensantrag das Vorgehen der Regierung verteidigt. Diese hat die Rentenreform mit Hilfe eines Verfassungsartikels ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchgesetzt. Dieser Verfassungsartikel ist nicht die Erfindung eines Diktators, sondern eine zutiefst demokratische Entscheidung, die General de Gaulle getroffen und das französische Volk bestätigt hat. Denn am Ende gibt es eine Abstimmung. Direkt nach dieser versammelten sich in französischen Städten Demonstranten. Sophie Binet, führendes Mitglied des zweitgrößten Gewerkschaftsbundes CGT, wirft dem Präsidenten vor, Emmanuel Macron war schon davor der Präsident der Reichen, jetzt ist er auch noch der Präsident des Chaos. Die Forderungen derer, die protestieren, drehen sich nicht darum, wer der nächste Premierminister wird, sondern darum, dass die Rentenreform zurückgezogen wird. Die Regierung und Emmanuel Macron müssen diese Botschaft hören.
Christiane Käs berichtete. Sie gehört inzwischen zum Alltag vieler Menschen, die künstliche Intelligenz. Schüler und Studenten nutzen sie, aber auch Ärzte für ihre Diagnosen oder Unternehmen in der Produktion. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Der ein oder andere mag sich dabei an die Kölner Heinzelmännchen erinnert fühlen, die allzu bequemen Menschen bekanntlich die Arbeit abnahmen. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Wird jetzt künstliche Intelligenz zu einer Art Heinzelmann? Und wenn es so wäre, wo bliebe bei künstlicher Intelligenz am Ende der Mensch? Bleibt er womöglich auf der Strecke? Der Deutsche Ethikrat ist solchen Fragen nachgegangen. KI, was kann sie, vor allem aber, was darf sie? Panayotis Gavrilis fasst zusammen.
Dieser Beitrag ist ohne den Einsatz künstlicher Intelligenz entstanden. Wobei das System ChatGPT mittlerweile durchaus in der Lage wäre, die fast 300 Seiten Stellungnahme des Ethikrates in wenigen Sekunden zusammenzufassen. Wie viel Macht darf und soll KI bekommen, wo können und sollen Algorithmen dem Menschen helfen, wo lieber nicht? Für den Deutschen Ethikrat ist klar, der Mensch steht über allem. KI-Systeme werden nicht im moralischen Sinne Verantwortung übernehmen können, so die Vorsitzende des Ethikrates Alina Büchs.
Der Einsatz von KI, die Delegation an die Maschine, muss menschliche Entfaltung, Autorschaft, Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern. In diesem Sinne kann und darf KI den Menschen nicht ersetzen.
Auf knapp 300 Seiten hat der Ethikrat Chancen und Risiken des Einsatzes von KI in 4 zentralen Bereichen analysiert. In der schulischen Bildung, der öffentlichen Kommunikation und Meinungsbildung, in der öffentlichen Verwaltung und in der Medizin. Mithilfe von KI können präzisere Diagnosen gestellt werden und Büchs ergänzt:
KI-Anwendungen, die nachweislich herkömmlichen Behandlungsmethoden überlegen sind, sollten allen einschlägigen Patientengruppen zur Verfügung stehen. Es gilt, das Vertrauensverhältnis zwischen allen beteiligten Personen zu schützen. Eine vollständige Ersetzung von ÄrztInnen durch ein KI-System gefährdet unserer Ansicht nach das Patientenwohl.
Judith Simon, Sprecherin der Arbeitsgruppe Mensch und Maschine des Ethikrates, betont, der Einsatz von KI kann für verschiedene Personengruppen ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Sie plädiert für eine ausgewogene Datenbasis und sagt, dass manche Aussagen und Prognosen ungenau sein können.
Ja, das zeigt man sich unter anderem bei Gesichtserkennungssoftware, aber auch bei Software zur Diagnostik von Hautkrebs, wenn die sozusagen primär auf weißen Hautproben getestet worden ist, ist die Genauigkeit für dunklere Haut gegebenenfalls nicht so genau. Und da muss man einerseits die Systeme besser und ausgewogener trainieren und auf der anderen Seite gegebenenfalls auch Hinweise darüber geben, wo die Genauigkeit reduziert sein könnte.
Und KI in der Schule, im Klassenzimmer? Nur wenn dadurch nachweislich die Kompetenzen und sozialen Interaktionen der Lernenden erweitert werden, ihre Privatsphäre geschützt wird und Persönlichkeitsbildung gefördert wird, schlägt der Ethikrat vor. Um diese Ziele zu erreichen, kann KI helfen. Aber, so Julian Niederrümelin, stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates,
kann aber auch unter anderem das wichtige personale Verhältnis zwischen Lehrkraft und Schülerin zurückdrängen, kann zu einer Art Überwachungsregime führen. Classroom Analytics wird von uns eher kritisch gesehen. Und es muss jeweils wieder neu untersucht werden, was nun wirklich den Bildungszielen dient und was da dagegen spricht.
Im Bereich der öffentlichen Kommunikation und Meinungsbildung empfiehlt der Ethikrat, Regeln für Online-Plattformen weiterzuentwickeln und empfiehlt zu erwägen, eine Kommunikationsinfrastruktur, eine Art nicht kommerzielle soziale Plattform zu schaffen. Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung sollten Ansätze verfolgt werden, die vor Diskriminierungen schützen und dem blinden Befolgen maschineller Empfehlungen vorbeugen. Im Zentrum sollen die Interessen der Menschen stehen, von denen die in KI-Anwendungen verwendeten Daten stammen. Keine übermäßigen Eingriffe in die Privatsphäre, aber gleichzeitig gemeinwohlorientierte Datennutzung ermöglichen, so der Ethikrat.
Künstliche Intelligenz darf menschliche Entscheidungen nicht ersetzen, warnt der Ethikrat. Panayotis Gavrilis berichtete, und 23.53 Uhr ist es darüber geworden. Wie immer um diese Zeit, Zeit für die Presseschau. Die Zeitungskommentare von morgen hat Cengiz Ünal ausgewertet. Richard Hucke trägt sie vor.
Kommentiert wird der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi in Moskau. Die Rheinische Post aus Düsseldorf analysiert: Gerade erst vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag mit einem Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine belegt, kann Putin demonstrativ darauf verweisen, dass Chinas derzeit allmächtiger Führer eben keinen Bogen um ihn macht, sondern, ganz im Gegenteil, eine strategische Allianz mit ihm sucht. Was immer Xi und die chinesische Führung zu möglichen eigenen Bemühungen für Frieden in der Ukraine sagen, sie sind beim Moskau-Besuch vor allem von eigenen Interessen getrieben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung glaubt, dass China kein Interesse daran habe, dass Russland den Krieg verliert. Denn das wäre ein weithin sichtbarer Rückschlag für das autoritäre Herrschaftsmodell, dem er sich ebenfalls verschrieben habe. Schließlich ist die Volksrepublik ein wirtschaftlicher Profiteur der neuen geopolitischen Umstände, weil sie nicht nur günstig an russisches Öl kommt, sondern auch die Ausfuhren ins Nachbarland in einer Zeit steigern kann, in welcher die Handelsbeziehungen mit dem Westen schwieriger werden. Die Neue Osnabrücker Zeitung stellt fest: Als Brüder im Geiste verbindet den chinesischen Staatschef und seinen russischen Amtskollegen vor allem dreierlei. Bürgerrechte sind ihnen egal, Demokratie ist ihnen ein Graus und vom Westen fühlen sie sich ausgebremst in ihrem Streben nach imperialer Macht. So wittert Xi die Chance, die im Fahrwasser des Ukraine-Krieges entstandenen Unsicherheiten in den USA, in Europa und bei der NATO für sich auszunutzen, um die globale Position des Westens insgesamt zu schwächen. Deutlich wie nie zuvor hat der Weltklimarat vor der Erderwärmung gewarnt und drastische Maßnahmen gefordert. Wie weit darf, wie weit muss Klimaschutz gehen, fragt sich die Süddeutsche Zeitung. Die Klimakrise schreitet voran, aber die Staaten hinken nur hinterher. So auch Deutschland. Hier streitet eine Fortschrittskoalition vor allem darüber, wie weit der Klimaschutz gehen darf. Der Austausch 30 Jahre alter Öl- und Gasheizkessel geht einigen in der Koalition zu weit. Ein Verzicht auf neue Diesel- und Benzinmotoren von 2035 an will das Verkehrsministerium in letzter Minute stoppen. Von dem 2021 vereinbarten Klimasofortprogramm fehlt jede Spur, ebenso vom längst überfälligen Effizienzgesetz. Die Pforzheimer Zeitung meint, dass die Anstrengungen weltweit wieder verstärkt werden müssten. Doch das kann nicht zum erhofften Erfolg führen, wenn es nicht in den Ländern einen Ruck gibt, die maßgeblich für den Anstieg der Emissionen verantwortlich sind. Das bedeutet nicht zu kapitulieren. Es muss jedoch verhindert werden, für geringe Erfolge Gesellschaften zu überfordern und schlimmstenfalls zu destabilisieren.
Die Presseschau heute mit Richard Hucke. Und damit endet diese Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Ich bin Theo Gers und mir bleibt ein Wunsch: Kommen Sie gut durch eine hoffentlich ruhige Nacht.